Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Mit Gesa Ufer, schönen guten Tag. Das sind Songs wie diese, mit denen sie groß wurden. Seit 40 Jahren liefert die Schweizer Band Yellow eine unverwechselbare Mischung aus Experimentalkunst und massenkompatiblem Elektropop. Das Projekt Yellow steht aber auch für die Symbiose aus dem Sänger und Bühnendarsteller Dieter Meier und dem Klangsammler, Tüftler und Komponisten Boris Blank. Zur Geschichte ihrer Band haben die beiden jetzt den großen Band Oh Yeah herausgegeben. Eine Sammlung von Anekdoten und Archivmaterial, von spektakulären Fotos und Geschichten, die sich liest wie ein rauschhafter Ritt durch 40 Jahre Bandgeschichte. Über das Buch haben wir hier im Kompressor mit der einen Hälfte von Yellow gesprochen, mit Boris Blank. Schönen guten Tag, Boris Blank.
Hallo, wunderschönen guten Tag nach Berlin.
Ihnen verdanken wir ja das meiste Material in diesem Prachtband, weil Sie ein akribischer Sammler sind. Nicht nur Klänge sammeln Sie, Sie sammeln auch Fotos, unfassbar viele andere Erinnerungsschnipsel zur Geschichte Ihrer Band. Wie müssen wir uns eigentlich Ihr Archiv vorstellen?
Ja, das ist sehr, sehr schwierig, das so global zu umschreiben. Aber sicher bin ich ein Jäger und Sammler. Mannigfaltige Dinge, natürlich auch Bilder, wie wir gehört haben, aus diesem Archiv. So habe ich natürlich auch ein Archiv von Klängen, wo ich meine Computer voll von Folders, von Ordnern habe, wo ganz viele Versatzstücke von Klängen, von Rhythmen, von etwelchen Klangfarben, die ich sammle und dann irgendwann mal öffne und zusammentrage und so wie ein Patchwork sozusagen die einzelnen Klangelemente montiere, bis sich dann irgendwann mal eine Kontur abzeichnet, wo ich mich dran halten kann und das führt mich dann jeweils in ein Stück. Also ich überrasche mich sehr oft selber mit dem, was ich anfänglich, wie soll ich sagen, gar nicht erkannt habe, dass das am Schluss eine Überraschung
das
gibt.
Das ist interessant. Das genau wäre nämlich meine Frage, denn man hat ja wirklich den Eindruck, dass Sie im Grunde alles dokumentieren. Also da ist der erste Brief von diesem amerikanischen Plattenlabel Ralph Records, das ja schon die legendären Residents unter Vertrag hatte, dass Sie dann auch unter Vertrag nehmen wollten. Und wir sehen dann auch sogar die Bilder von der Feier hinterher. Und da frage ich mich eben, ob Sie die ganze Zeit geahnt haben, wie wichtig all diese Schnipsel mal werden würden?
Nein, natürlich überhaupt nicht. Ich denke, das wäre auch vermessen gewesen. Also wenn mir damals jemand gesagt hätte, Boris, 2021, kurz vor Weihnachten, kommt hier ein Buch über 40 Jahre Yellow raus, dann hätte ich prompt ausgelacht natürlich. Mm. Aber für mich war das Eintauchen natürlich so ein, wie soll ich sagen, diese Déjà-vus und nochmals durch diese Bilder zu gehen, das ist nicht unähnlich, wie wenn ich Klänge höre oder wenn ich irgendwelche Stimmungen wiedererlebe, eben durch diese Bilder. Die waren unmittelbar wieder vorhanden, natürlich. Auf jeden Fall sind all diese Bilder getragen von Stimmungen, eben letztlich auch, wo wir damals waren, sei es in New York, live kurz vor dem Anpfiff von diesem Live-Auftritt im Roxy, was auch immer. Das wird unmittelbar nochmals durchlebt und ich glaube, das war für mich eine Aufarbeitung, eine Retrospektive, wenn man so will, die mich extrem, wie soll ich sagen, fasziniert hat.
Ja, dieses Live-Konzert, von dem Sie da gerade sprechen, der Gig im New Yorker Roxy 1983, bei dem Sie ja auch auf Afrika Bambaataa getroffen sind, der sich da als Fan geoutet hat, dieses Konzert nimmt einen großen Stellenwert ein. War das so der Moment, als Sie das erste Mal vielleicht auch bemerkt haben, wie populär Sie eigentlich schon waren und wie groß Ihr Einfluss auf andere Künstler bereits war zu dieser Zeit?
Auf jeden Fall. Ich war, wie soll ich sagen, ein paar Wochen vor diesem legendären Auftritt da im Roxy in New York, war ich mal da und war sozusagen ein bisschen Atmosphäre schnuppern in diesen Hallen drin. Und das war schon überwältigend, wie die da Postage aufgelegt haben und ich gesehen habe, wie Leute, die 10-mal besser sich bewegen, tanzen können zu unserer Musik sozusagen
Und man sah diese Körpersprache, das Schönste überhaupt ist ja, wenn man einem Menschen zuschaut, wie er sich bewegt im Tanz. Das ist, da muss man nicht reden, man sieht den Leuten und fühlt den Leuten an, was sie spüren. Und das zu unserer Musik, das war total überwältigend natürlich. Dann einen Monat später oder 3 Wochen später waren wir da auf der Bühne selber und hatten natürlich zittrige Knie, weil zuvor war African Bambaataa mit etwa 3 oder 4 Leuten, die da an dem Mikrofon gerappt haben, zum wahnsinnigsten Hip-Hop, den ich je gehört habe, waren wir da und kamen aus Käseschweizer sozusagen 2 Uhr früh auf diese Bühne und haben unser kleines Konzert vorgetragen. Und bis zum Schluss war das immer so ein bisschen Unsicherheit zu spüren, also von mir auf jeden Fall, bei Dieter wahrscheinlich auch ein bisschen, bis dann der Schlussapplaus kam und wir uns da eigentlich sehr gut aufgehoben gefühlt haben auf dieser Bühne.
Boris Blank, ich finde das bemerkenswert, eben wie Sie dann doch auch 1983 schon auch als Symbiose, als Gemeinschaftsprojekt funktioniert haben. Der Beginn Ihrer gemeinsamen Bandzusammenarbeit, der war ja durchaus holprig, lesen wir hier. Also Dieter Meier spielte anfangs oder damals noch in einer Punkband namens The Assholes und irgendwie war der Ihnen nicht so ganz geheuer, oder?
Ja, das war sicher so ein bisschen, was dann die Quintessenz sozusagen war, wie wir eigentlich zusammenkamen. Das war ein Schallplattenladen in Zürich, ein ganz kleiner, der hatte immer sehr tolle erste Industrial Techno Musik aus London, aus New York, eben aus San Francisco. Und da haben wir uns damals mit Carlos Peron gerne so ein bisschen aufgehalten und die neuesten LPs da reingezogen. Und dem haben wir dann auch eine Kassette vorgespielt und gefragt, ob das nicht eine Möglichkeit wäre, dass er uns da hilft, so eine Schallplatte herzustellen und das finanzieren würde. Er hat gesagt, das wäre möglich, aber er findet, da gehört ein Sänger dazu. Und dann kam Dieter Meier da ins Bild sozusagen und da war sehr spontan, eine Woche später stand er bei uns in der Küche, wo wir die Küche natürlich völlig umfunktioniert haben, zu einem kleinen Studio mit 2 kleinen Kassettengeräten, mit einem 4-Spur-Mischpult auf diesen Röschos in der Küche. Und er kam und sang, und zwar, also sang ist vielleicht ein bisschen übertrieben, er schrie so laut natürlich, weil er war ja als Punksänger bekannt im Vorhinein, und so laut, dass wir eben schon am Montag die Kündigung erhielten da in diesem Apartment. Und das war eben dann auch letztlich der initiale Funke sozusagen, um Yellow zu gründen. Wir konnten dann bei Dieter in diesem Atelier, das er hatte, das sehr groß war, in der Roten Fabrik, konnten wir uns breit machen mit unseren Klangelementen und Bandmaschinen. Und er hat seine auch dazu gesteuert. Und das war sozusagen die Hochzeit von Yellow.
Und ich frage mich aber, Dieter Meier wird ja gerne immer so als der bestgekleidete Punk der Welt beschrieben, aber was war daran wirklich Punk? Also er sieht ja auf Bildern eher aus wie ein britischer Diplomat und ich glaube auch so dieser finanzielle Background ist ja erstmal ein sehr komfortabler, richtig? Also wo ist diese Punk-Attitüde damals so rausgekommen? Auf was für einem Nährboden konnte Yellow überhaupt als Band entstehen?
Ja gut, Yellow hat natürlich überhaupt nichts mit Punk zu tun. Ich war im Gegenteil, für mich war die Phase vom Punk schon abgeschlossen mit Iggy Pop und The Stooges damals in den 68er Jahren. Und ich glaube auch, dass Dieter, wie soll ich sagen, das sind ja ganz einfache Riffs, was da gespielt wird in diesem Punk. Nummern und da kann man sich auslassen. Ich glaube, das ist auch ein Ventil letztlich und Dieter ist ja nicht ein Sänger, der einstudierte Künste da vollzieht auf der Bühne. Das war eben, man schrie sich die Seele aus dem Leib und ich glaube, das war eher die Faszination, eben auf einer Bühne zu stehen und mit diesen 3 Akkorden so ein bisschen Musik zu machen und auch ein bisschen zu imponieren. Aber für mich war das, wie gesagt, eigentlich nicht der Weg und ich konnte, wenn man so will, den Dieter ein bisschen domestizieren oder ein bisschen wegbringen von diesem unglaublichen schrillen Gesang. Also, yeah. Was mir auch gelungen ist, denke ich.
Auf jeden Fall. Und Sie, das ist das Tolle an Yello, dass Sie sich eben bis heute so enorm weiterentwickeln, dass man den Eindruck hat, es gibt überhaupt keinen Stillstand, selbst nach 40 Jahren. Ich muss noch mal fragen, wie wichtig ist eigentlich dieses Thema Selbstdarstellung? Also in Ihrem Buch liest man ja, dass Sie zu Ihrem ersten Live-Konzert quasi gezwungen werden mussten, hat sich das dann aber über die Jahre doch gegeben. Jetzt inzwischen haben Sie wahrscheinlich doch auch selbst großen Spaß an dieser Art auch Bühnenkunst, oder?
Eigentlich noch immer nicht. Ich war nie ein Mensch, der sich gerne exponiert hat. Und ich glaube auch, dass es ganz wichtig war, nicht nur für das musikalische Gesicht von Yello, dass Dieter da mit dabei war, weil er war die treibende Kraft letztlich auch, dass wir überhaupt nach New York gingen. Da gibt es ja einen Auftritt schon ganz früh, nach 2 Wochen, wie wir uns kennengelernt haben, haben wir schon einen kleinen Auftritt gehabt in diesem ausgedienten Kino in Zürich zu einer Modeschau, wo wir Musik gemacht haben. Ich damals noch im Orchestergraben, wo man, weil wir so schüchtern waren, ich und Carlos Peron, da hat man nur die Frisuren gesehen. Und ich meine, ich war nie ein Mensch, der sich gerne offenbarte. Und ich war eher einer, der, wenn ich zu einem James Brown-Konzert ging, da mitfieberte, mit der Masse mich gefühlt habe, quasi zugeneigt zu diesem Act auf der Bühne, als dass ich da selber stehe. Mhm. Und ich glaube, Dieter war da schon ganz wichtig, dass wir uns eben auch gezeigt haben. Wir hätten niemals ein Video gedreht in Kuba mit Desire oder eben New York hätte nicht stattgefunden mit seiner treibenden Kraft und da müssen wir raus. Und ich glaube, das ist schon sehr, sehr wichtig, dass Dieter uns da gepusht hat oder mich vor allem auch gepusht hat immer wieder und letztlich auch, nein, umgekehrt, das stimmt gar nicht, beim Konzert oder bei dieser kleinen Konzerttournee vor ein paar Jahren war das meine Überraschung sozusagen, dass ich gesagt habe, Dieter, wir müssen auftreten. Und er war eigentlich gar nicht begeistert, hat gesagt, ja, endlich. Weil ich habe da ja dann 8 Monate sozusagen an all diesen Stücken eben gearbeitet und dachte, das ist doch interessant, jetzt endlich mal den Arsch aufzureißen sozusagen und das zu machen, was viele Fans von uns erwartet haben.
Boris Blank, man sieht in diesem prachtvollen Buch auch Sie zwischen Ihren diversen Maschinen stehen, den Synthesizern, den Drumcomputern, den Samplern und man erfährt, dass es Ihnen ein Gerät besonders angetan hatte, der Fairlight CMI. Warum?
Ja, das ist natürlich die Maschine gewesen, die mich sozusagen erlöst hat von blutigen Fingern, wenn ich da stundenlang auf diesen Bongos rumgetrommelt habe und immer wieder das Band, wenn man einen Fehler gemacht hat, zurückspulen musste und wieder neu einsetzen musste, war das schon sehr anstrengend. Und dieser Fairlight hat eben dann diese Lösung gebracht, dass ich nur noch 3-4 Akzente von einem Bongo spielen musste und dann das Ganze auf diese Tastatur gelegt habe und dann nächtelang durchtrommel, ohne meine Finger wund zu kriegen. Also ich glaube, das war für mich, weil ich ja ein sehr klangaffiner Mensch bin, war das für mich die absolute mit Sample-Maschinen heute natürlich noch viel mehr als damals kann man, wenn man so will, in die molekulare Struktur eines Klangs eintauchen. Und da kann man ein bisschen Gott spielen und eben auch da in dieser molekularen Oberfläche wieder neue Obertöne dazu mischen und am Schluss ist ein ganz anderer Klang da. Also das ist schon das Experiment mitunter auch, was mich an dieser Maschine faszinierte.
Ich habe gerade schon beschrieben, dass Sie ja wirklich immer wieder auch mit ganz neuen, innovativen Soundideen um die Ecke kommen. Vor einigen Jahren haben Sie zum Beispiel eine App herausgebracht, den Yello Fire, der aus Alltagsgeräuschen Yello-Musik macht. Wie wichtig ist Ihnen dieses innovative Element bei Ihrer Band, Geschichte und auch Ihrer Musik?
Ja, das ist extrem im Vordergrund. Ich arbeite ja sehr oft mit Geräuschen, die gewisse Frequenzen einer Bassgitarre oder einer Gitarre oder eines Schlagzeugs irgendwie ersetzen. Das war damals schon immer mein Wunsch gewesen, mit alternativen Klängen zu arbeiten, nicht diese konventionell herkömmlichen Geräte zu bedienen. Und ich glaube, diese Yellowfire hat irgendwo durch diese Architektur von Bedienungsmöglichkeiten auf meine Weise sozusagen ein bisschen adaptiert. Und ich glaube, das ist eines der größten Komplimente, die ich erhalten habe über dieses kleine App aus Kalifornien, von Kindergärten, die das eingesetzt haben, anstelle von Keyboards oder Gitarren oder Querflöten oder was auch immer, dass die ganz kleinen Kinder sich einfallen ließen, mit irgendwelchen Umweltgeräuschen Musik zu machen. Und ich glaube, das ist das Faszinierendste überhaupt, anstelle von den herkömmlichen Maschinen oder eben Blockflöten, was auch immer, dass man mit Geräuschen Musik machen kann. Und das ist das, was mich bis heute fasziniert. Ich habe das auch immer noch in der Tasche. Und wenn ich irgendwas höre, seien es Vögel oder irgendwelche Hunde, die bellen, dann muss ich die aufnehmen und mache ein Stück daraus.
Boris Blank, wenn man Ihr Buch jetzt liest und anschaut, dann wirkt der ganze Erfolg von Yellow so leicht. Und im Grunde sieht das alles aus wie ein großer 40 Jahre währender Spaß. War es das wirklich?
Ich glaube, ohne dass etwas Freude macht und jeden Morgen, wenn man aufsteht, auf irgendwas Lust hat, ist das Leben sicher viel schwerer. Und bei mir ist das so, dass die Musik und das Spiel eben mit diesen Maschinen, mit diesen Klängen extrem wichtig ist für meine, das ist wie wenn ich atme, ich brauche das für meinen Spaß im Leben. Das ist ganz vehement für mich. Das steht im Mittelpunkt. Und ich denke, dass das eigentlich in jeder Berufsgattung, denke ich, sehr wichtig ist, dass man das gerne macht und immer wieder neue Horizonte, neue Perspektiven entdeckt. Bei mir ist das wahrscheinlich gezwungenermaßen eben auch, weil ich ja immer wieder neue Technologien, also Musiktechnologien, mitunter entdecke und da auch dabei sein will. Und diese Technologien, die trimmen mich sozusagen weiter in die Zukunft musikalisch zu blicken.
Oh yeah, der 450 Seiten starke Band zu 40 Jahren Yellow von Boris Blank und Dieter Meyer. Erschienen ist das Buch im Schweizer Verlag Edition Patrick Frey. Der Band kostet 59,90 Euro. Vielen, vielen Dank, Boris Blank. Und ja, frohes Fest für Sie.
Ich bedanke mich bei Ihnen und allen, die Yellow mögen. Auch denen wünsche ich ein ganz schönes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr.